Auch ich darf Sie herzlich grüßen zu diesem letzten Abend in der diesjährigen Hofacker Abendbibelschule in der Winterausgabe hier im Primus Tuberhaus in Derendingen. Wir haben ja das Thema die Thessalonicher Briefe, Botschaft an die ersten Christen über die letzte Dinge. Und heute Abend geht es um die Frage, was kommt auf die Gemeinde zu oder was jeder über die letzten Dinge wissen sollte. Haben Sie keine Angst, das ist kein so hoher Anspruch. Es ist im Grunde ganz wenig, was man wissen muss, was man wissen darf, aber auch wissen muss. Ich beginne gleich mit etwas sehr Erfreulichem. Erstens, wir haben eine Hoffnung. Wir fingen den Tag, viele von uns heute an, indem wir die Losung und den Lehrtext für den heutigen Tag gelesen haben. Und da stand es schwarz auf weiß in Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung. Christen sind Menschen, die Hoffnung haben dürfen. Auch bei all dem Beschwerlichen, was die Bibel uns sagt über die Welt und den Lauf der Dinge, auch bei aller Finsternis, die wir selber wahrnehmen in unserer Welt, Christen sind Menschen, die eine Hoffnung haben dürfen. Und zwar, weil Jesus den Tod überwunden hat, auferstanden ist am dritten Tag und uns dieses neue Leben schenkt, das in Ewigkeit währt, sind wir, wenn es überhaupt Menschen gibt, diejenigen, die allen Recht haben, Hoffnung zu haben, fröhlich in der Hoffnung zu sein. Und so beginne ich mit dem Vers, wo wir aufgehört haben oder übersprungen haben, gestern Abend, wegen der Kürze der Zeit, 1. Thessalonicher 4, 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht in Ungewissheit lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Das ist unser Grund zur Hoffnung. Das ist es, was uns trägt. Und wissen Sie, liebe Geschwister, wenn man die Apostelgeschichte durchschaut, und die haben mir den Spaß gemacht, in einem Semester alle Missionspredigten der Apostelgeschichte mit Studenten des Bengelhauses durchzuarbeiten und zu schauen, was wurde eigentlich damals verkündigt? Was war es, das die Menschen inspiriert hat, dass aus einer kleinen Gruppe von Anhängern eines Gekreuzigten, hauptsächlich Fischer und ja, ein Zolleinnehmer und ganz gewöhnliche Menschen, aus dieser kleinen Schar es zu einer Massenbewegung in der Antike kam, dass innerhalb von 300 Jahren der christliche Glaube die antike Welt erobert hatte. Was war die Botschaft, die die Menschen überzeugt hat? Und in all den Missionspredigten der Apostelgeschichte, Sie können das selber gerne nachschauen, ob das Petrus ist, ob das Stephanus ist, ob das Paulus ist. Sie alle predigen eine Sache, die Auferstehung von den Toten. Etwas Brandneues, etwas Radikales, was die damalige Welt nicht kannte. Unter den Juden gab es zwar Menschen, die auf die Auferstehung hofften, und im Laufe der Offenbarung des Alten Testamentes gab es immer mehr Hinweise darauf, dass es sowas geben wird. Aber auch manche Juden haben die Rede von der Auferstehung der Toten für Unsinn gehalten. Und darum konnte Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel gleich sagen, also die Rede von der Kreuzigung und damit zusammenhängend auch die Auferstehung ist für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Die kannten das nicht. Oder sie haben dann gesagt, wie wir es in dieser Woche auch schon mal gesehen haben bei der Areopag-Rede und der Diskussion danach, dass die einen gesagt haben, hey, das ist wirklich interessant, da möchte ich noch mehr hören, und andere haben gesagt, Schwachsinn, alles für die Tonne. Aber als Menschen von Jesus Christus ergriffen wurden und sich auf den Weg in die Nachfolge begaben mit der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten, da hat das Leben verändert. Und so griff das um sich und weitete sich immer mehr aus. Die Hoffnungslosigkeit der Heiden ist sprichwörtlich gewesen. Es gab einen Kontrast an der Via Appia, das ist diese Straße von Rom hinunter zu einem Hafen südlich von Rom, wo viele Menschen dann an Land gegangen sind, auf dem Weg nach Rom oder auf Schiff gegangen sind, als sie von Rom weggesegelt sind in alle Welt. Auf diesem Weg, wo der Apostel Paulus seine letzte Reise oder vielleicht auch vorletzte Reise nach Rom antrat, vor seinem ersten großen Prozess vor dem Kaiser. An dieser Via Appia gab es riesengroße, prunkvolle Mausoleen zum Gedächtnis der Menschen. Aber es war keine Hoffnung. Man konnte nur hoffen, dass durch diese Mausoleen, durch diese Denkmäler an die Verstorbenen, dass ihr Leben vielleicht irgendeinen Wert gehabt haben könnte, dass Menschen sich noch daran erinnern. Und ein bisschen weiter Richtung Rom, da kamen die Katakomben. Unterirdisch, wer dort gewesen ist, der kann das nicht vergessen, unbeschreiblich. Ganz verwinkelte, verzwickte Gänge, überall Nischen in der Wand, wo die Knochen dann gelagert wurden, nachdem die Leichnamen verwest sind. Und dort in schlechtem Latein, mit vielen Schreibfehlern, die Hoffnungsbotschaft der Christen auf die Auferstehung. Und dort unten haben die Christen ihre Gottesdienste gefeiert. Der christliche Glaube ist darin gegründet, dass wir die berechtigte Hoffnung auf die Auferstehung haben. Warum? Weil Jesus Christus für uns gestorben ist und Gott ihn auferweckt hat am dritten Tag als Erstling der neuen Schöpfung, und er uns bestätigt, dass er uns zu sich nehmen wird. Es gab in den Papyrusfunden von Ägypten ein spektakulärer Fund bei den Ochyrynchus-Papyri, zuerst mal von Adolf Deismann veröffentlicht in 1907, ist der Brief einer gewissen Irene, griechisch sozialisiert, wahrscheinlich die Witwe eines Didymas. Und sie schreibt an Freunde, die einen Menschen verloren haben, und sagt ganz einfühlsam, sie kann ihnen nichts sagen, was ihnen Trost geben könnte. Aber sie mögen sich doch dennoch gegenseitig trösten. Die Traurigkeit der Welt, die keine Hoffnung hat. Jesus nimmt die Traurigkeit einer sinnlosen, aussichtslosen und verlorenen Welt und gib uns Sinn und Ziel, Hoffnung und Trost. Wir werden später im fünften Kapitel, Vers 9, auf die Verse eingehen. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Wir können einander erbauen, wir können einander trösten, wir können einander Mut machen, weil wir diese gemeinsame Hoffnung haben, dass wir nicht zum Zorn bestimmt sind, dass der Tod nicht das letzte Wort über unserem Leben hat, sondern dass wir das Heil erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus und zum ewigen Leben auferweckt werden. Und dann noch später im Kapitel Vers 18, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das ist Trost und Hoffnung. Das war das Erste, wir haben eine Hoffnung. Zweitens, Gott gibt sein Wort. Die Hoffnung der Christen ist nicht nur eine Ableitung oder eine logische Folgerung des Osterereignisses. Man könnte vielleicht denken, ja, die Jünger haben diese Erfahrungen gehabt mit dem Auferstandenen und weil er auferstanden ist, dann könnten sie sich das so zusammengereimt haben, ja, so wird es dann vielleicht auch mit uns werden. Nein, das ist nicht nur eine Ableitung oder logische Folgerung des Osterereignisses, sondern das kam auch mit Ansage. Ganz am Anfang seiner Abschiedsreden in Johannes 14, was sagt Jesus seinen Jüngern? Das allererste, das, was sie als allererstes wissen müssen, er sagt ihnen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Er gibt ihnen diese Perspektive. Natürlich haben es die Jünger damals nicht verstanden. Vor der Kreuzigung, vor Ostern. Das war eine Überforderung, aber sie haben sich später daran erinnert und konnten im Rückblick verstehen, was Jesus ihnen damals verheißen hat. Und diese Ansage Jesu wurde auch prophetisch durch Offenbarung bestätigt. In Vers 15 lesen wir, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Wir wissen nicht, ob das eins von den ansonsten nicht überlieferten Worten Jesu ist oder ob das ein prophetisches Wort, das vom Herrn, dem Paulus gegeben wurde. Aber wir wissen, dass er diese Gewissheit hatte über die Auferstehung der Toten und dass auch diejenigen, die bereits im Glauben verstorben sind, dass sie auferweckt werden und uns zuvor entrückt werden. Paulus unterscheidet selbst in seinen Werken zwischen dem, was er unter Leitung des Heiligen Geistes selber beschließt und entscheidet, und dem, wozu er ein Wort vom Herrn hat. Wir denken an 1. Korinther 7 zum Beispiel, wo es um die Frage geht, ob Frauen lange Haare oder Männer lange Haare haben, ob man den Kopf bedeckt haben soll und diese ganzen Dinge, die manche junge Leute heute noch Kopfzerbrechen machen. Und da sagt er in dem Zusammenhang, ich habe da kein Wort des Herrn, aber ich habe auch den Heiligen Geist. Das heißt, er macht einen Unterschied. Das eine weiß er, weil er auch vom Geist geleitet ist und das ableiten kann aus Gottes Wort. Und die anderen Dinge, da gibt es eine klare, eine wirkliche, eine in Sprache gefasste Botschaft von Gott, die ihm gegeben wurde. Wir haben eine Hoffnung und Gott gibt sein Wort. Und drittens, das kommt auf uns zu. 1. Thessalonicher 4,16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Manchmal fragt man sich, warum gerade diese Art und Weise, warum das Aufsehen, Posaunenschall, Stimme des Erzengels, das Kommen Jesu auf den Wolken, die Entrückung, dass Menschen das wahrnehmen, dass man auf den Wolken hinaufsteigen soll. Die Wiederkunft Jesu auf diese Art und Weise macht deswegen besonders Sinn, weil das eine Entsprechung hat in seiner Himmelfahrt. Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte im Alten Testament. Sie können in Daniel 7 bis 12 die biblische alttestamentliche Vorlage dafür sehen, wo es darum geht, dass die Welt erkennt, dass Jesus derjenige ist, dem Gott, der Vater, alle Macht übergeben hat. Aber hier geht es um eine Entsprechung auch der Himmelfahrt Jesu und da lohnt es sich, ein bisschen darüber nachzudenken. Warum wurde Jesus in den Himmel aufgenommen? Warum ist es nicht einfach so gewesen, dass er nach der letzten Begegnung am See Genezareth, als es eine Wiederholung des wunderbaren Fischzugs gab und dadurch Petrus seinen Meister erkannt hat, sich ins Wasser schmeißt und an Land schwimmt und da ist schon ein Feuer da und Jesus hat Fisch zum Frühstück bereits gegrillt. Er hat die Fische gar nicht gebraucht, die Jünger als Fischer gefangen haben. Warum nicht einfach, dass er dann nicht mehr erscheint? Ich glaube, dass es eine besondere Barmherzigkeit Jesu war, der während 40 Tage den Jüngern nach seiner Auferstehung immer wieder begegnet ist, dass er ein ganz klares und deutliches Zeichen gibt, Leute, es fängt eine neue Zeit an. Und diese neue Zeit nennen wir die Endzeit, die letzten Tage. Die letzten Tage, bis Jesus wiederkommt. Dadurch, dass die Jünger das mit eigenen Augen gesehen haben, wie Jesus aufgenommen wurde und von zwei Männern in weißen Kleidern angesprochen wurden, was schaut ihr denn gen Himmel? Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hinauffahren sehen. Damals hat Jesus seinen Jüngern klar gemacht, ich werde fortan durch den Heiligen Geist bei euch sein, aber ihr werdet mich nicht mehr leibhaftig, ihr werdet mir nicht mehr leibhaftig begegnen. Um bei allen gleichzeitig an allen Orten sein zu können, musste er auch einen anderen Weg als die leibhaftige Begegnung mit seinen Jüngern wählen und so hat er den Weg gewählt, durch den Heiligen Geist zu uns zu kommen, in uns zu leben und in unserem Leben zu wirken. Und wenn er zurückkommt in Macht und Herrlichkeit zur Errettung der Gemeinde und zum Gericht über diese Welt, dann werden wir wieder zu ihm geführt werden in seiner Leibhaftigkeit. Das ist mir im Studium noch gar nicht aufgefallen. Da studiert man 5 Jahre lang Theologie und dann bleiben trotzdem noch viele, viele Fragen offen. Das ist mir erst später aufgegangen, was die Bibel uns über Jesus sagt, als er Mensch wurde und Fleisch annahm. Dass das nicht nur für eine Episode war, das war nicht ein Rollenspiel, sondern er nahm Menschengestalt an, ein für alle Mal. Und heute sitzt er als neuer Adam, als auferstandener Mensch der neuen Schöpfung zu Rechten Gottes im Himmel. Und wir werden ihm leibhaftig begegnen. Der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Menschengestalt an und wurde gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, wie es im Philipperhymnus in Philipper 2 heißt. Was war das für ein Opfer, das er gebracht hat? Für alle Zeit Menschengestalt anzunehmen. Als er erhöht wurde und zu Rechten Gottes setzte, da setzte er sich als den neuen Menschen, als den neuen Adam. Und wir werden ihm auch in neuer, verwandelten Gestalt auch begegnen. Und all das, was an Schlechtigkeit und Niedrigkeit und Sünde und Schuld und Krankheit und Not und Tod in diesem Leben uns zusetzt, das wird unsere neue Leibhaftigkeit nicht mehr tangieren. Bei seiner Wiederkunft geht es darum, dass es zur Wiedervereinigung kommt zwischen Jesus und seinen Jüngern. Siehe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit, wo ich bin, ihr auch seid. Da kommt was zusammen gehört. Und darum kommt Jesus, um die Seinen zu holen. Vor ein paar Wochen standen wieder 2 Zeugen Jehovas bei mir vor der Tür. Und es sind unheimlich liebe Menschen. Und wenn ich Zeit habe, dann rede ich auch gerne mit ihnen, aber ich mache ihnen ganz klar vom Anfang an, sie brauchen sich nicht einbilden, sie könnten mich überzeugen. Es könnte für sie gefährlich werden, wenn sie zu lang mit mir reden. Aber auf jeden Fall, wir sind ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ja, darf ich Ihnen ein Bibelwort vorlesen? Und dann habe ich gesagt, ja, das dürfen Sie gern machen. Und da schlug er aus seinem Brief des Apostels Paulus über ja die ganze Lasterhaftigkeit unserer Welt in der Endzeit, in den letzten Tagen. Und hat er gefragt, glauben Sie, dass, wenn Sie das hören, dass wir jetzt in den letzten Tagen sind, in der Endzeit? Ja, aber selbstverständlich. Natürlich sind wir in der Endzeit. Die Endzeit hat da angebrochen, wo Gott seinen Geist auf diese Welt gesandt hat, um seine Gemeinde für die Ewigkeit zu sammeln. Wir fragen ganz falsch, wenn wir fragen, wann beginnt die Endzeit? Wir sind voll mittendrin in der Endzeit. Und das, was an Bedrängnis und Verfolgung und alles geschildert wird, das gab es immer wieder, seitdem Menschen Jesus Christus durch den Heiligen Geist in ihrem Leben aufgenommen haben. Und es gab zu fast jeder Generation eine plausible Erklärung, warum Jesus heute kommen könnte. Ich kann nicht sagen, wann er kommen wird. Aber ich weiß, wir sind in den letzten Tagen. Die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi, gehört in die Endzeit hinein. Ich habe ein paar Mal den anglikanischen Theologen John Stott in dieser Woche zitiert. Er sagt zu diesem Abschnitt, es gibt eine falsche Lösung im Blick auf die Interpretation dieser Verse und es gibt eine richtige Lösung im Blick auf die Interpretation dieser Verse. Die falsche Lösung versuchen zu erfahren, wann Jesus wiederkommt. Ein Datum festzumachen. Die richtige Lösung sei, wach zu bleiben. 1. Thessalonicher 5,1: Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ohne Voranmeldung. Ohne dass eine Visitekarte gesteckt wird mit Zeitangabe. Ihr selbst wisst genau, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Woher wissen Sie das? Natürlich, weil Jesus es gesagt hat. Matthäus 24, 34 folgende: Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wenn Sie sich mal einen theologischen Knoten lösen wollen, dann nehmen Sie sich diese Verse vor. Denn unheimlich tief. Die Selbstbeschränkung des Sohnes, dass nicht einmal der Sohn den Tag weiß, sondern allein der Vater. Das ist Wahnsinn. Die Engel im Himmel wissen es nicht. Gott in seiner Souveränität selbst entscheidet den Zeitpunkt, wann er Jesus wieder auf diese Welt schicken wird. Es geht weiter, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein, das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und rafften sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Und in Matthäus 24, 36, wie wir es gerade eben gelesen haben, wird das ganz stark betont: Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Die Gemeinde ist in den Gleichnissen und Reden Jesu sicherlich eingeweiht gewesen. Das, was wir gestern Abend so im Rückblick festgestellt haben, dass es in den ersten Jahren nach dem Pfingstereignis so etwas wie eine Bibelschule in Jerusalem gab, wo die Apostel an vielen verschiedenen Orten diese 5000 Menschen in Leben und Lehre Jesu unterrichtet haben. Diese Botschaft wurde zunächst mündlich in alle Welt hinausgetragen und später in der Form der Evangelien schriftlich verbreitet. Aber die Leute wussten, wenn Jesus wiederkommt, wird es sein wie der Dieb in der Nacht, der kommt. Und es geht hier auch an dieser Stelle im dritten Vers um die Wehen der Endzeit. Paulus schreibt, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Also gar nicht so, wenn alles katastrophal aussieht und wenn jeder das erwartet, sondern wohl zu einer Zeit, wo alle eingelullt sind, im Wohlstand und Zufriedenheit ihr Leben ohne Gott leben. In Markus 13,8 gibt es auch eine Vorlage von Jesus für diese Aussage des Paulus, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort und es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Wehen heißen Wehen, weil es weh tut. Das ist eine Binsenweisheit. Aber was ist das Besondere an Wehen? Es ist ein Schmerz, der nicht umsonst ist. Durch diese Wehen wird etwas neu geboren. Es kommt etwas Neues buchstäblich dabei heraus. Und so ist es mit der Neuschöpfung, mit der Neugestaltung von Himmel und Erden. Durch diese Wehen wird Gott alles neu machen, unter anderem, wie schon gesagt, uns selbst. Das kommt auf uns zu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in denen Friede, Freude und Gerechtigkeit wohnen. In der es keinen Schmerz und kein Leid, keine Not und auch der Tod nicht mehr sein wird. Viertens, Folgen für unser Leben die verbleibende Zeit sinnvoll nutzen. Also wenn es eine Sache gäbe, was dem Widersacher, dem Teufel, saumäßig gut gefallen würde, dann wäre es, dass wir alle vor Angst gelähmt uns zurückkriechen würden und versuchen würden, keine Fehler zu machen und nur Ausschau halten, wann passiert das und jenes, damit man den Zug nicht verpasst, wenn Jesus wiederkommt. Da wäre der Teufel richtig, richtig happy. Richtig glücklich. Paulus schreibt, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Das heißt, die Kinder Gottes sind am Tageslicht, sind zu sehen, können wahrgenommen werden. Sie verkriechen sich nicht in ihre dunklen Ecken. Und auch hier liegt ein Jesuswort zugrunde in Matthäus 5, Vers 15. Am Anfang der Bergpredigt sagt Jesus, nachdem er schon klar gemacht hat an anderer Stelle, dass er das Licht der Welt ist, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und in Lukas 16, Vers 8, in diesem sehr schwer verständlichen Gleichnis sonst, das meines Erachtens nur als bittere Ironie oder gar beißenden Sarkasmus verstanden werden kann, heißt, und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn, und dann kommt's, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Wir sollen Kinder des Lichts sein. Und auch Johannes greift ein Jesuswort auf, das in diesem Sinne zu verstehen ist, glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Es ist ein wunderbares Bild, Kinder des Lichts. Das heißt, wir gehören zum Licht, wir gehören ins Licht. Warum? Wir sind nicht Kinder des Lichts, weil wir irgendein Strahlen an uns selbst hätten. Nicht, weil wir Licht in uns hätten, sondern Licht ist ein physikalisches Phänomen, das unheimlich spannend ist. Das Licht können wir mit unserem Auge eigentlich nicht wahrnehmen. Aber wir können nur durch das Licht sehen. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Warum? Weil wir sehen, wie das Licht sich an der Materie bricht. Wenn man in den Himmel jetzt ist Vollmond, der Himmel ist relativ hell, man sieht so leicht bläulich, weil das ambiente Licht da in unserer Atmosphäre sich brechen kann an den Molekülen in der Luft. In einer ganz dunklen Nacht, das sieht alles schwarz aus. Und die Physiker sagen uns, es ist unendlich hell da draußen. Warum ist es schwarz? Weil es dort nichts gibt, woran sich das Licht brechen kann. Warum ist es so finster in unserer Welt? Weil es zu wenige gibt, an denen das Licht Christi sich brechen kann. Um die Finsternis in unserer Welt zu vertreiben, braucht es nur eins, dass wir uns in sein Licht stellen. Wir müssen gar nichts tun, nichts von uns aus tun, sondern uns in sein Licht stellen und seinem Wort aussetzen, uns vor ihn hinstellen, auf ihn hören. Und das wird uns verändern. Und sein Licht wird sich an uns brechen und die Finsternis um uns herum vertreiben. Dazu sollen wir die Zeit nutzen bis zu seiner Wiederkunft, dass er die Finsternis in dieser Welt vertreibt. In Vers 6, in Kapitel 5 schreibt Paulus, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, denn die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Es ging ja am Donnerstagabend, wo wir die Frage gestellt haben, wie sollen wir denn leben? Um ganz schlichte, einfache Erkenntnisse. Ein ordentliches Leben führen. Jeder seine Arbeit verrichten, dass er sich unterhalten kann und etwas habe, mit anderen zu teilen. Dass es kein Riesending. Das ist das Selbstverständlichste, was es überhaupt gibt. Gott hat uns in diese Welt gestellt, um diese Welt zu bebauen, darüber zu herrschen. Und wenn wir es nach dem Gebot Jesu Christi tun, mit dem Blick der Liebe für den Nächsten, dann erfüllen wir seinen Willen und seinen Plan für diese Welt. Lasst uns nicht schlafen. Das ist der Punkt, uns nicht einlullen lassen, nicht lahmlegen lassen, uns nicht zurückziehen. Auch hier bezieht sich Paulus auf ein Jesuswort, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, von den Tüchtigen und von den Törichten. Alle miteinander haben sie geschlafen, als der Bräutigam kam. Aber die Tüchtigen, Vernünftigen, die hatten vorgesorgt und hatten Öl für ihre Lampen und wurden deswegen auch mitgenommen, um den Hochzeitszug mit noch mehr Lichtglanz auszustatten. Und als die anderen kamen und anklopften und sprachen, Herr, tu uns auf, da war es für sie zu spät. Sie hatten es buchstäblich verschlafen. Vers 8, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Paulus greift dieses Motiv später in seinem Leben nochmal auf. Sie wissen es, er redet im gleichen Zusammenhang wie die Rede hier von Kindern des Lichts in Epheser 5 und 6, Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Waffenrüstung Gottes nach Epheser 6, 14 folgende. Da wird es noch ausführlicher beschrieben, aber es geht darum, dass wir Licht in dem Herrn seien, als Kinder des Lichtes leben. Paulus sagt es im Philipperbrief, dass wir leuchten sollen, wie die Leuchtkörper am Firmament. Die Planeten leuchten auch nicht von sich aus. Der Mond auch nicht. Und dennoch leuchten sie, weil sie angestrahlt werden von einer Sonne. Und an diesen Lichtkörpern, Leuchtkörpern am Firmament können die Seeleute und Reisenden sich orientieren, sich Orientierung holen. Und das will Paulus sagen, wenn wir als Kinder des Lichts leben, dann werden Menschen sich an uns Orientierung holen können und den Weg zum Heil finden. Wo es hier um das Helm des Heils geht und ein Panzer der Gerechtigkeit, da bezieht Paulus sich auf Jesaja 59, Vers 17, wo der Gottesknecht Gerechtigkeit anzieht wie ein Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt und zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Interessant ist, dass Paulus hier dieses Gewand der Rache und Mantel der Eifer weglässt in seiner Beschreibung. Und er begründet es dann auch gleich in Vers 9, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Das heißt, ob wir im Leben sind oder schlafen, das heißt, bereits gestorben sind und in dem Wartezustand bis zum Tag der Auferweckung sind, dass wir trotzdem mit ihm leben. Darum ermahnt auch euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Paulus schließt mit einigen Ermahnungen zum Thema, wie wir als Christen leben sollen. In Versen 12 und 13 ermahnt er, den pastoralen Dienst anzuerkennen. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Und in den Versen 14 bis 15 ermahnt er zur Gemeinschaft. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Wieder dieses Konzept der Unordnung. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. So kann man gut die Zeit verbringen, bis Jesus wiederkommt. Aber auch im Gottesdienst, in der Anbetung und in der Verneigung vor unserem Herrn in den Versen 16 bis 22 und 27. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch, dass wir fröhlich sind, dass wir beständig im Gebet bleiben, dass wir in allen Dingen dankbar sind dafür, dass unser Herr und Heiland uns das neue Leben gegeben hat und dass er bei uns ist und mit uns geht. Und wenn das die Vorzeichen sind, unter denen wir unser Leben führen, in der Zeit bis zur Wiederkunft, kann Paulus dann die Verheißung anschließen, er aber, der Gott des Friedens, der heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Die Heiligung ist nicht etwas, was wir selbst uns abbringen könnten. Das haben wir in dieser Woche an mehreren Stellen gesehen. Aber es ist etwas, worauf wir uns einlassen dürfen. Dass Gott uns heiligt. Dass wir uns in sein Licht stellen. Damit das, was seinem Licht nicht in seinem Licht nicht bestehen kann, dass das aufgedeckt wird und auch weggetan werden kann. Er wird uns dadurch heiligen und uns untadelig machen für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Da führt uns Paulus wieder zurück an den Anfang seines Briefes, wo er klar macht, dass irgendwelche Fälschungen in seinem Namen an die Gemeinde weitergeleitet worden waren und gerade im Blick auf die Wiederkunft des Herrn Fehlmeldungen gegeben worden seien, dass man nicht mehr arbeiten bräuchte, dass man alles einstellen könnte und nur die Hände in den Schoß legen, vielleicht auch Lobpreis machen, bis der Herr Jesus wiederkommt und Paulus sagt, nein, wir sind in dieser Welt mit einem Auftrag und einer Aufgabe. Und wir wissen nicht, wann Jesus kommen wird. Und unsere Aufgabe ist es, als Kinder des Lichts in dieser Welt der Finsternis zu leben und ein Segen in dieser Welt zu sein. Wo wir das tun, wird die Gnade unseres Herrn Jesus Christus bei uns sein. Und so schließt er auch im gleichen Sinne den zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand. Das ist das Zeichen in allen Briefen, so schreibe ich, nämlich damit man Fälschungen erkennen kann. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass die Beschäftigung mit den beiden Thessalonicher Briefen in dieser Woche in der Hofacker Abendbibelschule Ihnen so viel Mut und Freude zum Leben in der Nachfolge gemacht hat, wie es mir gemacht hat. Einen nüchternen Blick zu bekommen für das, was an dieser Welt hässlich und schrecklich ist, aber einen hoffnungsvollen Blick auf das zu bekommen, wie er uns in dieser Welt bis zu seiner Wiederkunft einsetzen und gebrauchen will und wie er alles neu machen wird. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, es ist großartig zu sehen, wie deine Verheißungen in Erfüllung gehen und unsere Hoffnung, die du uns gegeben hast, auch bestätigen. Wir danken dir für die Zeugnisse von Christenmenschen, von Geschwistern in unseren Tagen, die Mut machen, die Licht in die Finsternis unserer Welt hineinstreuen. Und wir bitten dich, lass auch uns an unserem jeweiligen Ort in deinem Licht stehen und dein Licht brechen, so dass es für unsere Welt sichtbar werden kann. So segne uns auf dem Weg in der Nachfolge. Heilige du uns in unserem Leben. Schenk uns einen reinen Sinn und reine Herzen, die du untadelig machen wirst bis zu deinem Tag. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.